Pro und Contra diese Woche mit einem Geheimnis. Wie lange hebt der Trainerwechsel wirklich? Beziehungsweise gibt es einen Trainerwechsel-Effekt? Spoiler Alert, ja. Und wie lange kann er etwas bringen? Der Patrick Fischer, der versucht, nicht ausgewechselt zu werden als Trainer, hat jetzt ganz neue Strategie. Und sie fahren Ski in Zermatt, was nicht ganz ohne Hürde wird sein. Scheinbar, was man hört. Wir reden darüber. Jetzt kann.
Pro und Contra. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Contra.
Pro und Contra, Blick Sport Podcast. Da sind wir wieder und...
Überraschung.
Prominenter Gast.
Ha, grüezi.
Emanuel Gysi ist da, trotz Ferien.
Ja, ich habe mal eine Pause gebraucht von der Ferien. Ich habe jetzt doch schon einen Tag gehabt. Und denkt, es kann so nicht weitergehen. Aber ich gehe nachher gerade wieder. Ich bin wirklich absolut extra richtig. Nur wegen dir hierher gekommen.
Ja, ich fühle mich geehrt. Ja,
musst nicht.
Und bin auch froh.
Einer muss dir einfach auf die Finger schauen, regelmässig.
Ja, das hat es immer schon gebraucht.
Safety first. Hat er so schlecht geschlafen, wir wissen, dass du jetzt zwei Wochen unbeaufsichtigt wärst. Nein, jetzt werde ich immer wieder nicht. Unter einem Vorwand.
Meine Großmutter hat schon immer gesagt, den Bub kann man nicht allein lassen.
Unter fadenscheinigen Vorwand wird reinschauen. Großmutter Kessler wird gewusst haben, von was sie redet.
Absolut.
Gut, aber wenn man dir auf die Finger schauen will, muss man aufpassen, dass man trifft dich gar nicht immer hier an, bei uns an der Teufelsstrasse, sondern, wie heisst der Stutz?
Stutz?
Ja, du hast mir vor unserer Aufnahme von deinen jüngsten Abenteuer, wo ein steiler Hang, ein relativ steiler Hang, in der Region Rümlang und 12 Köter involviert sind.
Nein, ich weiss nicht, wie der Stutz heisst, aber er führt, wenn man von Regensdorf Watt Richtung Rümlang fährt, kommt das Örtchen Katzenrütti. Und von dort bis Richtung Rümlang hat es so einen Stutz, vielleicht einen Kilometer lang. Sieht für jetzt einen geübten Velofahrer nicht sehr steil aus. Für mich als Neogümmler allerdings eine Herausforderung, weil nach etwa 150 bis 200 Meter wirst du blau, also sauer in den Beinen. Und dann musst du abschalten oder raufschalten, je nachdem. Also es ist leichter trampelt. Und dort oberst an dem Stutz hat es so einen Waldweg. Und jedes Mal, wenn ich dort vorbeifahre, also jedes Mal ist ein grosses Wort, bis jetzt zweimal, ist dort eine Frau mit ihrem Hundetransporter gestanden und hat etwa 12 Tölen ausgeladen.
Einfach
ein lärmender Haufen von Hunden. Wo
in Katzenrütti, das ist eine Provokation an sich. Hinten
rausgespickt ist, wie in das Feld hinein und die Hunde. Wir haben es eigentlich, also ich bin froh gewesen, mehr oder weniger ignoriert, weil sie ein Gescheites zu tun haben. Aber ich muss sagen, wenn die mich jetzt attackieren, dann fressen sie mich ab dem Velo. Weil ich bin so blau gewesen, sauer. Und es ist immer noch etwa 50 Meter aufwärts gegangen. Ich hätte nicht können davon, diesen Hunden.
Die haben wahrscheinlich auch extra an einen strategisch geschickten Ort gelauert.
Das ist mir so vorgekommen.
Potenzielle Opfer verwundbar sind.
Also die kleinen Bulldöckli, wie heissen die mit den längeren Ohren?
Keine Ahnung.
So herzige. Eigentlich schon. Aber der allein hat gelangt, um mich vom Velo zu zerren.
Ja. Aber sie sind gut aufgelegt, sicher, einfach kann man sagen. Das ist ja beruhigend, ja. Sehr schön.
Ich nehme an, die sind froh gewesen, dass sie in den Wald raus können. Hm. So haben sie mal gewirkt.
Schön. Ja. Sie sind ja, das ist ja gerade beim Flughafen dort, oder? Das ist unweit vom Flughafen.
Das ist aber interessant, wenn du dort richtig Rümlang auf die Kuppen raufkommst, nachher wären dann noch 50 Meter von dem Wald weg. Genau dann siehst du auf den Flughafen.
Ja,
das ist eigentlich das Ziel, das man sich dort setzen kann.
Ja, weil das ist eigentlich mein Endgegner, der Flughafen. Ich verfahre wie jedes Mal um den Flughafen rum, mit dem Velo.
Ach schon?
Frag mich nicht, warum.
Endgegner?
Doch, das ist irgendwie, es gibt mir immer den Rest. Irgendwann gibt es noch eine Panzerpiste, die relativ lässig ist zum Fahren, weil sie von Panzer nicht befahren wird. Mindestens nicht dann, wenn ich durchfahre. Dann ist sie einfach leer und flach und du kannst bolzen. Außer bei Gegenwind, dann ist es blöd. Aber und irgendwann nach dieser Panzerpiste muss man abbiegen. Ich weiss bis heute nicht wo. Und meistens landet man dann irgendwo kurz vor irgendeiner Landebahn oder so. Darum landet man ja auch. Ja, das bleibt eine Herausforderung. Aber das gehen wir nächstes Jahr an. Gut. Orientierung rund um den Flughafen Zürich herum. Also.
Ja, lassen wir los.
Gehen wir von Zürich auf Basel zum Starten. Mhm. Wir reden ja eigentlich nur noch über Basel. Eigentlich ist es ja ein FCB-Podcast, die Sendung.
Es bleibt uns fast nichts anderes
übrig. Müssen wir zugeben. Aber es ist auch einfach die Hölle los am Rhein-Kneu, wie wir im Solothurnischen sagen. Und wir haben ja letzte Woche schon können darüber schwätzen. Meine doch natürlich, dass der Fabio Celestini neuer FCB-Trainer ist. Hm. Haben wir nach einer Regel von der Kunst seziert, was dort läuft, dass es ein bisschen, ja, dass es spannend wird, dass der Mann ein Trainer ist, der eigentlich für spielerische Ansätze steht und jetzt in einer Mannschaft muss Leben einhauchen, wo ja, wahrscheinlich zuerst einmal die Grundtugenden, wie man auf Präsidiumsebene gesagt hat, wieder muss nach vorne stellen. Jetzt ist eine Woche vorbei, zweimal gespielt, zweimal gewonnen. Alles gut, Basel.
Ja.
Schon?
Ja, unbedingt. Also, das grosse Problem war, dass man weder Goal geschossen noch gewonnen hat. Und das hat man jetzt gehört, drehen, wie brillant das denn die Sieger folgt. Das ist eigentlich gleich. Kriens im Göpp und eben da in der Liga. 1-0, 2-1. Was willst du noch mehr? Du musst einfach gewinnen. Das war das Wichtigste. Zweituning kommt später. Aber da haben wir wieder mal gesehen, was es bewirken kann, den Trainer zu wechseln. Oder? Also, ich habe schon das Gefühl gehabt, der Vogel hat ein bisschen die Rolle von Miesepeter gespielt in dem Verein. Man hat ihn auch für alles Mögliche verantwortlich gemacht. Ist wahrscheinlich auch nicht in jedem Aspekt alles richtig gewesen, was man dort gesagt hat oder mal angedichtet hat. Aber er ist so ein bisschen als Figur einfach nicht mehr gegangen, hat man das Gefühl gehabt. Und da hättest du wahrscheinlich auch können, irgendeinen Fußgänger holen und sagen, du machst jetzt die nächsten zwei Spiele, gibst jetzt du da den Trainer, fuchtelst ein bisschen im Zeug rum, die Aufstellung machen wir für dich, ist gleich, stehst du im Führer und bellst ein bisschen auf den Platz, das langt. Hm. Ich glaube, der Celestini wird dann daran gemessen, was nachher passiert. Jetzt hat man mal den Effekt gehabt und seine Kunst, sein Handwerk zum Gelten bringen, das kann er nachher. Aber man hat jetzt gesehen, die Mannschaft reagiert noch auf das. Das heisst, sie ist nicht, der Puls ist noch um.
Das ist das, was man dann auch sagt. Spannend ist ja schon, also eben, die Mannschaft ist tot oder sie ist nicht tot. Und das hat man, glaube nicht einmal unter dem Heiko Vogel müssen behaupten, dass der Puls nicht um wäre. Aber was jetzt spannend ist, oder was mir aufgefallen ist in Bezug auf Celestini, ein erstes Interview gegeben, ich glaube am Tag nach seiner Vorstellung, nein, sogar am Dienstag noch, auf der Webseite vom FCB, wo er das Wort «kämpfen» etwa 47 Mal ausgesprochen hat, in so einem kurzen Video. Nehmen wir an, dass er sich einigermaßen bewusst ist, auch, was er für einen Ruf hat, als Trainer, der sehr spielerische Aspekte in den Vordergrund stellt. Offensichtlich ist er sich aber auch bewusst, was er für eine Mannschaft und was für eine Situation das er antrifft. Was man positiv ja auch sagen kann, hat jetzt schon den besseren Start. Also schon jetzt wird seine Amtszeit erfolgreicher sein als die vor einem Jahr in Sion, wo er 6 Match geblieben ist, 6 Mal nicht hätte können gewinnen, 2 Mal unentschieden. Jetzt hat er 2 Siege in den ersten 2 Spielen. Wenn du sagst, er wird gemessen an dem, was jetzt dann kommt, ja, wahrscheinlich schon. Aber der Start ist natürlich brutal wichtig. Und was lustig ist, der FCB ist in das Glück ein bisschen wieder auf seine Seite gezwungen zu haben. Also, ich meine, gegen Kriens, das war nichts Überragendes gewesen, aber man hat es gewonnen. Alles in Ordnung. Und gegen Yverdon, also das 2-1. Sag jetzt mal, es gibt Goalien, die auch schon mal in der Lage waren, dabei zu haben. Ist jetzt wahrscheinlich, kann man jetzt sagen, ja, wenn es 1-1 ausgeht, dann redet man anders über den Match. Stimmt wahrscheinlich. Gleichzeitig, ja, vielleicht steht es auch für etwas. Vielleicht steht es dafür, dass man wieder ein bisschen mehr. Es wird sehr metaphysisch, sehr schnell in diesen Themen. Aber dass man wieder ein bisschen mehr das Glück hat, das man dann halt braucht. Weil jetzt, ja, man hat jetzt Punkteausbeute aus dem bisherigen Match schon mal von 5 auf 8 geschraubt in der Meisterschaft, einfach so. Also das ist ein Quantensprung eigentlich. Mal schauen, was jetzt kommt. Aber für Celestini ist es eigentlich eine schöne Ausgangslage. Jetzt hat er zweimal gewonnen, jetzt kommt Servette. Können wir ganz am Schluss noch einmal darüber reden, wo übrigens auf Bedia und Stefanovic müssen verzichten, was nicht unbedingt schlecht ist für Basel. Und nachher ist Pause, dann kann man arbeiten. Und ich glaube, dann wird's spannend, was für eine FCB rauskommt.
Ja.
Celestini, wo sich muss nachher sagen, dass er sehr stur sei, was immer positiv ist, solange man Erfolg hat. Und sobald es keinen Erfolg mehr gibt, dann fliegt einem das um die Ohren.
Ich glaube auch die Betonung von dem Wort, was war es, Kampfgeist oder Kämpfen? Mhm.
Kämpfen.
Das ist so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen hilflos, aber es ist Standardrepertoire, oder? Was man dann immer so braucht, wenn man selber nicht weiss, was falsch läuft oder was passiert ist. Aber wenn man Krisen analysieren sollte, dann vielfach hört man das dann, ja, man muss mehr kämpfen, mehr laufen, härter arbeiten. Man weiß nicht, wohin und warum, aber man sagt einfach etwas. Ich glaube, der Celestini kann dann eben seine Kunst schon zur Anwendung bringen, wenn die Basis einmal wieder geschaffen ist. Das kannst du nicht machen, wenn du weiter verlierst. Darum sind die Siege jetzt mal wichtig, sie logisch. Aber kämpfen allein, eben, das machen ja eigentlich alle. Das ist die Voraussetzung bei jedem Profi-Club. Man hat ja nicht die Idee, dass ja, die Profis die, ja, schön spielen, tun es, aber kämpfen, wenn es nicht. Nein, das ist die Basis. Machen alle, brauchen alle, ohne geht es nicht. Was nachher kommt, ist wichtiger. Ich weiß nicht, ob diese Bäume im Himmel wachsen können. Also, die Mannschaft war extrem verunsichert. Mit ein paar taktischen Anweisungen kannst du eine gewisse Sicherheit geben. Das heisst, sie können sich aufeinander verlassen. Das hilft zum Teil, vor allem wenn du in einer Krise bist. Wenn du dann aber nachher musst mehr liefern musst, das heisst, auch eine gewisse Spielqualität an den Tag legen und nicht nur solid hinten drin stehen. Das heisst, du musst auf dem Fundament können aufbauen. Das braucht aber auch ein bisschen Selbstvertrauen. Es kann also schon eine Weile gehen. Ich nehme nicht an, dass es jetzt einfach mit Sieg wird weitergehen, endlos. Das würde mich wahnsinnig überraschen.
Aber was sie brauchen, ist eine gewisse Stabilität. Oder?
Genau. Also
das war ja eigentlich das Erschütternde in den letzten Wochen, bevor man den zweiten Trainerwechsel gemacht hat, dass es etwas gebraucht hat, irgendetwas, was schiefgegangen ist, und dann ist die Mannschaft gefühlt auseinandergefallen. Dann ist nachher die Niederlage gegen Lausanne, wo man nachher wirklich hoch verliert. Als letztes Beispiel, man muss sagen, das ist erschütternd, wenn man sich das angeschaut hat. Wenn man sich auch gefragt hat, okay, wo, also Leute, die im FCB nahestehen und das wirklich die ganze Sache wohlwollend betrachten, die einfach ratlos waren nach dem Match. Das hat mich also wirklich erstaunt. Und jetzt ist, kann man sagen, mit dem neuen Trainer ja dann doch, der hat an den Basics angesetzt, das macht Sinn, oder? Also, wahrscheinlich ist dann der Schachzug gegen Kriens, gegen einen Gegner, den man muss schlagen, aber auch gut kann schlagen, im Normalfall, ein erstes Spiel dürfen zu machen, ist wahrscheinlich nicht schlecht gewesen. Dass man, natürlich, wenn es hinten rausgeht, sagt man ja, vor einem Cup-Match, wo wahrscheinlich die realistischste Chance ist, zum noch einmal ins europäische Geschäft kommen, den Trainer wechseln, ist natürlich wahnsinnig riskant. Ist jetzt gut gegangen, darum sagt das niemand. Aber
eben, wenn du schaust, zum Beispiel, was in München passiert ist, wo man Saarbrücken ist, glaub ich, im Pokal heisst es, dort verloren hat, was dort für ein Drama daraus gemacht worden ist, oder?
Ja gut, muss man ja.
Ja, aber wo man genau sagt, der Wettbewerb, da kann alles passieren, weil die Voraussetzungen so sind, dass vielleicht der Favorit nicht alles hundertprozentig ernst nimmt und der Klein überhaupt keine Angst haben muss, weil er nicht unter Druck steht. Also, wenn das nicht mehr passieren dürfte, dann setzt sich eigentlich die ganze Kraft vom Sport außer Kraft, die eben genau in diesem Wettbewerb wieder erleben will. Also die Gefahr, dass Basel gegen Kriens verlieren, durchaus da gewesen. Ich meine, als Unterklassiger stell dir vor, kommt ein Superleague-Club, der völlig in der Krise ist, blöderweise genau jetzt der Trainerwechsel, hat man sich wahrscheinlich gewünscht, ja, weil lönt doch den noch mindestens ein Match. Da haben wir auch noch etwas davon. Ist jetzt halt nicht passiert. Aber ja, das Risiko ist eher grösser, dass dann nochmal Nerven verlierst und sagst, ja gut, die müssen wir eigentlich schlagen. Das willst du ja nicht, wenn du in der Krise bist. Du willst ja als Profi, dass dir irgendjemand einen Ausrede parat stellt, wo dann kannst du beruhigt drauf losspielen. Gut. Aber das ist die Überwindung. Die haben jetzt müssen sich zusammen auf. Und da brauchst du halt dann die Hilfe von einem neuen Trainer, der gewisse Erleichterung verschafft. Und das kann eben sie ja kämpfen einfach. Dann springen sie einfach schnell irgendwo hin, verpuffen einen Haufen Energie, aber irgendwie gewinnen sie. Und ich glaube, das Wettkampfglück, das hätte jetzt mal zurückkommen irgendwie. Ich glaube, das hat schon auch mit dem Heiko Vogel zusammengehängt, dass die Körpersprache der Spieler auch ein bisschen anders war. Dann merkst du einfach, es ist etwas gegangen, das ist der richtige Weg. Die Mannschaft kann nicht so schlecht sein, dass sie Letzten ist in der Super League. Das glaube ich nicht. Also, nur schon mit einer Korrektur jetzt müsste es möglich sein, dass die mindestens in der Nähe von dem Strich spielen. Und dann hast du die Möglichkeit zum Aufbau. Der Celestini hat ja die Fähigkeit zum schön spielen lassen. Aber wenn er stur ist, dann will er das durchsetzen, muss er vielleicht ein bisschen können nivellieren, wenn er muss wie stur sein. Aber der Club sollte in der Lage sein, mit dem eingeschlagenen Weg bald wieder die Top 6 können anvisieren.
Wenn wir schauen. Ja. Wir hätten aber noch eine Anregung.
Ja. Aber jetzt nur eine Anregung.
Wirklich nur eine Anregung.
Als Anregung, Hakan, doch nicht als Kritik.
Mit dem Trainer wechseln, das ist unsere Anregung. Man hat es jetzt gesehen beim Fabio Celestini, völlig eindeutig, der Trainerwechsel-Effekt. Und es gibt ja tatsächlich Studien, die das stützen, dass es etwas bringt. Vielleicht hat man die jetzt Basel so gut gelesen, dass man gefunden hat, ja, wir wechseln jetzt mehrfach in einer Saison den Trainer. Das war schon der zweite gewesen. Aber wenn man kann das rausgoogeln, die Technische Universität Kaiserslautern hat untersucht, ja, nicht gewusst, dass es die gibt. Jetzt böse Zungen werden sagen, ja, als Fußballstandort da schon bessere Zeiten gesehen, vielleicht nicht die ideale Quelle für das.
Gegen aber Köln gewonnen
im Göpp, im DFB-Pokal, richtig, stimmt. Aber wir kommen vom Thema ab. Die haben 4000 Matches untersucht und 150 Trainerwechsel in der Bundesliga, in der Primera Division und in der Premier League und festgestellt, dass es also tatsächlich einen Trainereffekt gibt. Einen neuen Trainereffekt. Methodik müssen wir jetzt nicht im Detail aufdröseln, man hat aber immerhin sich schon damit auseinandergesetzt, ob man jetzt gegen Kriens spielt oder gegen einen besseren Gegner und die Resultate nachher gewichtet und so versucht aufzudröseln, ob es einen Wechsel gibt. Und man hat tatsächlich festgestellt, es gibt einen kurzfristigen Effekt, aber hebt die fest, auch mittel- bis langfristig kann es durchaus etwas bringen. Positiv Einfluss von einem Trainerwechsel kann bis zu 16 Match nachhallen.
Nachhallen, ja. Aber so, das muss man sich dann halten. Das ist die wissenschaftliche Erkenntnis.
Also wir wissen, auch 16 Match den Trainer wechseln.
Ja, gut, dann würde ich auch erklären, wieso das in Sion nicht funktioniert, weil man niemals 16 Match Zeit hat, um den Effekt herbeiführen. Wobei, die Schweizer Liga haben sie nicht untersucht, wenn ich jetzt so gehört habe.
Nein.
Gut, schade eigentlich, weil das wäre die Antithese gewesen. Der Herr Constant muss sich an nichts halten. Und jetzt, ja, doch ja, irgendwie.
Vielleicht doch, ist das mal
wenn er sich an das gehalten hätte, an das Prinzip von den 16 Match, wäre vielleicht nicht abgestiegen.
Möglicherweise. Also ja. Ich meine, 16 Match mal 2 gibt 32, 33 Match hat die erste Meisterschaftsphase, bis man den Strich zieht und nachher die Championship Group. Also man müsste eigentlich ab nächster Saison muss es einen Club geben, der sagt, wir gehen mit einem neuen Trainer in die Saison, nach 16 Match wechseln wir. Und dann sind wir bei Spieltag 2, dann sollten wir die Qualifikation für Championship Group auf sicher haben. Dann machen wir noch ein Match irgendwie, das kann ein Assistent machen und der Rest ist Bonus. Irgendwie so.
Gut, aber was ist denn, wenn jetzt 16 Match gewinnst am Anfang, wechselst du dann sowieso?
Ja, das ist eine gute Frage.
Oder sagst du dann, dann nicht?
Ja, dann bist du aber vielleicht noch besser. Also stell dir vor, es läuft wahnsinnig gut die 16 Match. Und das ist ja dann... Das ist wie im Casino, du musst ja wissen, wann aufhören. Wann ist dein Lauf fertig?
Aber wenn du jetzt 16 Match gewinnst, das gibt ja im Fußball nicht die Möglichkeit, zum Sieg holen, der Verlängerung und Penalty schiessen in der Meisterschaft. Mhm. Also hast du immer 3 Punkte, wenn du gewinnst.
Ja, aber
48 Punkte. Mhm. Kein Mensch, gut, der Konstantin der vielleicht, würde sagen, der Trainer muss jetzt weg. Außer er kann es wissenschaftlich hinterlegen.
Das kann er jetzt.
Weil eben jetzt alles schlimmer wird. Hol jetzt einen neuen, was noch besser macht.
Und wenn also es eben
noch besser ist nicht möglich. Gut, mindestens auch die nächsten 16 Matches gewinnt. Dann bist du ganz sicher in dieser
Runde. Frage ist ja, wie lang ist der Vertrag vom ersten Trainer? Weil wenn der lang genug ist, dann kannst du ihn nachher nach den nächsten 16 Siegen wieder bringen.
Oh Gott,
das ist jetzt aushalten. Hingegen nicht untersucht worden. Ja. Und wenn man jetzt den Heiko Vogel gesehen hat, der im Frühling einmal übernommen hat, jetzt auch nicht eine sensationelle Bilanz gehabt in der Meisterschaft, aber immerhin europäisch doch das Wettkampfglück auf seiner Seite gehabt. Und jetzt seine zweite Amtszeit, die völlig glücklos war, ja, vielleicht funktioniert es nicht aufs Neue. Aber wer weiß? Also, die magische 16, das wäre unsere Anregung. Trainer wechseln und dann wissen, wenn man schon wieder wechseln muss. Könnte einfach teuer werden. Ich weiß nicht, ob sich die Trainer darauf einlösen, aber probieren kann man es ja.
Kann alles versuchen.
Als Anregung, nicht als Kritik. Dami nochmal.
Apropos Trainer.
Dort bleiben wir.
Beim Eishockey sind wir jetzt. Dort haben es auch Leute im letzten Frühling darüber geredet, dass wir mal den Trainer wechseln können. Patrick Fischer, Schweizer Eishockey-Nationaltrainer, der wieder ein ist mit der Nazi an Deutschland gescheitert ist. Eine Nationalmannschaft, die wir als Schweizer immer finden, ja, also, wenn wir die Deutschen nicht schlagen, dann können wir den Laden gleich zumachen. Jetzt ist er immer noch off, der Laden. Mhm. Und der Fischer ist immer noch da und hat jetzt, Achtung, das Leistungsprinzip für sich entdeckt. Jetzt wird es aufregend.
Das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, muss ich sagen, aber es entspricht der Wahrheit. Mindestens einmal, wenn man es so interpretiert, dass jetzt für die Aufgebote, die Turniere, die wir haben, also jetzt mal zuerst Karjalan-Göpp, dann Swiss Hockey Games und im Februar nochmal etwas, wirklich quasi die WM-Mannschaft aufgeboten wird. Natürlich ohne NHL-Stars, klar. Die können wir nicht während der laufenden Saison. Es wäre spassig, was die NHL würde sagen, wenn die, was wären wir?
Karjalan-Göpp.
Eher nein. Aber das Prinzip ist das, dass man den Spielern schon die Ernsthaftigkeit kann vermitteln kann, die dann in dem Viertelfinale jeweils gefragt ist. Dass man eben nicht genau dann die Lockerheit und Spielfreude verliert, weil man die Idee hat, oh, jetzt werde ich überrascht von dieser Ernsthaftigkeit, die plötzlich herrscht, was wir müssen gewinnen. Ich glaube, da kann man den Profi schon ein bisschen daran gewöhnen. Und darum will man jetzt auch schon in der Training dafür sorgen, dass die Spieler unter Druck gesetzt werden, dass sie merken, sie dürfen keine Fehler machen. Man bietet eigentlich fast keine mehr. Man hat den Lehmann vom SCB dabei, der zuerst mal dabei ist.
Das also man bietet kein neues
Experiment im Sinne von, ja, genau. Dass man bewährte Leute hat, die dann auch wissen, es geht jetzt da auch noch um das Resultat. Das hat man in den letzten Jahren ein bisschen vermisst. Man hat die Turniere geschaut und gesagt, ja, das ist mehr oder weniger eine Sichtungsperiode, wo man schaut, wie sich die neuen Leute verhalten auf dem internationalen Parkett. Und jetzt will man wissen, wie sich die sich schon bewährt haben, eben verhalten, wenn der Druck grösser wird. Ein interessanter Versuch. Ich weiß nicht, wie das dann schlussendlich funktioniert, weil das Reservoir ist nicht unendlich und man muss ja auf gewisse Sachen schauen. Also der Wohlspieler zum Beispiel vor dem Spengler Cup darf man nicht aufbieten, dann nicht zweimal die gleichen. So Clubs auch ein bisschen drauf schauen, wer dann im Februar von den Playoffs noch aufgeboten wird. Wird interessant sein, zum das anschauen.
Aber wenn es, also zwei Sachen. Erstens, im WhatsApp-Chat von meinem Mietshaus vermisst jemand einen Toaster, der im Eingangsbereich gestanden muss sein, angeblich. Ich kann sagen, ich habe keinen gesehen, als ich heute aus dem Haus bin.
Ein Toaster im Eingangsbereich?
Toaster, ja. Ich weiss es nicht, ob der bestellt worden ist oder ob es ein Umschlagplatz für Toaster ist dort. Das wäre mir auch neu, aber das nur am Rand.
Künstliche Intelligenz wahrscheinlich. Hat sich wollen aus dem Staub machen, der Toaster.
Ja, wer weiß. Oder vielleicht ist es ein elaborierter Fall von Versicherungsbetrug. Ja, doch, da ist ein Toaster gestanden, ganz sicher. Ja. Erstens das, können wir aber abhökeln an dieser Stelle. Zweitens, der Fischer und seine... Der Druck in den Trainings, was haben sie denn vorher gemacht? Frage ich jetzt ganz böse im Training.
Ja, geknebelt. Wahrscheinlich nicht einmal gross etwas anderes, aber es geht darum, wie du es verkaufst. Also, Spieler im Training normalerweise, ja, wir sollten das üben. Ob jetzt der Pass ankommt oder nicht. Es sind so Gewohnheiten, die sich dann einschleichen. Und ich glaube, unter dem Knoten vom Sowjetregime zum Beispiel hat er Tichonov das können durchsetzen, weil die Strafen natürlich entsprechend schwerwiegend gewesen sind. Gulag zum Beispiel, also Arbeitslager oder Verdammnis nach Sibirien und so weiter, hat man nicht wollen, also hat man gespurt. Gibt es in unserer Kultur eher nicht, also irgendwann muss man einen Mittelweg finden, aber es ist auch im Interesse der Spieler, oder das Experiment mal mitzumachen, weil tatsächlich in der Training heisst es ja mal auch, so wie der nie ein Spiel schau. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. Ich befürworte das. Die andere Frage ist, ja, müssen wir den Fischer nach 16 Weltmeisterschaften austauschen oder nach 16
Ausspielen?
Also, dann wäre er, ja, hat er 7 Spiele bei einer WM-Gruppenphase, dann vielleicht das Viertelfinale, dann verliert man den meistens, dann sind es 8 Spiele, wenn es genau zwei Weltmeisterschaften.
Ja. Was ja oft die Halbwertszeit von einem Trainer ist, dass man sagt, 2 Jahre und dann nochmal auf vorne.
Also mit dem, man hat unter dem Fischer mehr Fortschritt gemacht, also Rückschritt im Vergleich zu früher, wenn man vor 5 Jahren gesagt hat oder vor 10 Jahren, die Schweiz gewinnt die Gruppe ohne Niederlage, hat man schon nicht gelacht. Mittlerweile ist es nicht gerade Gewohnheit, aber man nimmt sie so hin. und sagt dann, ja, aber jetzt wollen wir die sehen, im Viertelfinale gewinnen. Und ich glaube, das ist wieder ein anderer Schritt. Das ist so ähnlich wie in der Liga, wenn plötzlich vom Playoff-Kandidat zum fixen Playoff-Teilnehmer werden sollst. Ist auch schwierig, weil die Konkurrenz halt auch nicht schläft. Das ist Phrasendrescherei.
Ja,
wir gehen die Argumente aus.
Ich merke es. Also vielleicht muss man einfach jetzt mal den Gump wieder machen. Und das Problem ist natürlich schon, die Deutschen, was für mich der Flug einfach Lothar ist für unsere Hockey-Nazi, die deutsche Nationalmannschaft, von Zeit zu Zeit musst du sie einfach schlagen. Also es kann nicht sein, dass man dort immer wieder ansteht. Ich glaube, das ist das Problem. Also du hast vor der Aufnahme gesagt, in der Tendenz überschätzen wir uns natürlich ein bisschen im Vergleich zu den Deutschen, wo, wenn man die NHL anschaut, eine Reihe von außerordentlich guten Spielern kann aufbieten, die sich mit uns nicht messen können. Das muss man, kann man ganz nüchtern so festhalten. Aber das heisst ja nicht, dass man einfach dort jedes Mal muss abprallen dran.
Nein, das muss man nicht. Vielleicht macht man sich auch ein bisschen Leben etwas vor. Also die Deutschen haben seit 2018, ist jetzt keine ganz willkürliche Jahreszahl, Olympiasilber geholt und WM-Silber. Wir haben WM-Silber geholt seit dem Zeitpunkt. Jetzt bei Olympia, das finde ich besonders interessant, sind die Deutschen, die in der DL spielen, sind keine NHL-Stars dort. Richtig?
Ja, das ist richtig.
Und die Schweizer aus der National League. Und dort sind die Deutschen im Finale gestanden.
Gut, wir haben ja dort gemeint, das sei gut für uns. Dass die NHL-Spieler nicht kommen.
Ja, aber wir sind halt ein bisschen geschützte Werkstatt. Also unsere Spieler spielen nur in der Schweiz. Oder in der NHL natürlich, aber jetzt sind halt die NHL-Stars nicht dort gewesen. Also geschützte Werkstatt, National League. Weil niemand auf die Idee kommt, wie es die Deutschen machen, ins Ausland zu spielen, weil sie ein bisschen mehr Geld können verdienen. Nein, bleiben unsere Leute da. Also es würde unseren Spielern auch gut tun, mal auf Schweden, mal auf Finnland. Hartes Hockey, relativ internationales Hockey, mit mehr Augenmerk auf Defensiv als bei uns, wo sehr schönes, spannendes Hockey zum Schauen, rasant, aber halt prägt vom Offensivgeist. Sehe ich persönlich gern. Aber in der DL zum Beispiel ist die Gangart weitaus härter. Also die spielen permanent näher am internationalen Intensitätslevel, als wir das machen. Darum würde es vielleicht den Schweizer ein bisschen gut tun. Aber in den letzten 3 Jahren dreimal gegen die Deutschen gespielt. Einmal haben wir sie geschlagen in der Gruppenphase. Ich glaube noch Verlängerung oder Penaltyschüsse. Und was es darauf angekommen ist, in der K.O.-Spiel hat verloren. Jetzt musst du irgendeinen Weg finden, am Spieler klarzumachen, dass es gar nicht so schlimm ist, die K.O.-Spiele. Obwohl es eigentlich sehr schlimm ist, vor allem wenn du gegen die Deutschen spielst. Der letzte Viertelfinale, wo wir gewonnen haben, war 2018 gegen Finnland. Dort hat man sich können sagen, ja gut, die Finnen, die sind besser. Wenn man die schlägt, da haben wir keinen Druck. Gegen die Deutschen kannst du das eigentlich nicht machen, obwohl die Deutschen mittlerweile mindestens auf Augenhöhe sind.
Aber eigentlich rühmen wir uns doch jetzt langsam an, dass wir das eben können, mit Druck umgehen. Neue Mentalität, eben nicht mehr die kleinen Schweizer sein, etc. Ja. etc. Du kennst die Argumente. Und im Moment bleiben wir ein bisschen der Nachweis schuldig. Aber wir drehen uns im Kreis. Jetzt sollen die da mal den Karjala Cup spielen mit neuer Trainingsintensität. Dann gönnen wir den, nehme ich jetzt mal an. Von dem ist auszugehen. Und dann kommt die Lawine ins Rollen. Von der Euphorie bis zu der WM im Frühling. Sehr schön.
Apropos Lawine.
Uff.
Auf die werden wir verzichten, aber bitte. Vom Hügel aus geht es abwärts und am Wochenende sollen in Zermatt die Abfahrten stattfinden. Es sind zwei Abfahrten,
sind oder? Zwei Samstag, Abfahrten Sonntag. Angesetzt, jeweils um 11:30 am Mittag.
Endlich sollte das klappen. Also jetzt. Das Projekt, das man schon seit ein paar Jahren gefühlt in den Köpfen hat und davon liest und hört. Mhm. Und jetzt zuerst mal
letztes Jahr hätten wir schon wollen, hätten aber nicht können. Und dieses Jahr hat man jetzt sämtliche Unstimmigkeiten noch ausräumen, dass angeblich am falschen Ort geschaffen worden ist am Gletscher. Also nicht angeblich, es ist, aber scheinbar dann doch nicht ganz so dramatisch, wie es gewisse Kreise haben wollen aussehen. Das wird alles vergessen sein, wenn dann wirklich gefahren wird. Ich habe vorhin den Wetterbericht gegoogelt für Zermatt und mit Schrecken festgestellt, dass es ab dem Donnerstag immer soll schneien. Ich weiss nicht, ob es durchgehend schneit. Und am Sonntag regnet es noch. Im Dorf unten. Hier oben im Jahr wird es nicht so, wird's eher nicht regnerisch sein, aber wenn es noch immer regnet, dann schneit es anderswo. Also, ja. Da dürfen wir gespannt sein. Dabei würde die Strecke oder die Abfahrt einiges hergeben. Heisst von unserem Kollegen Marcel W. Perren, in diesem Studio beliebter Gast, immer mal sehr, wieder uns erklären, was da alles dahinter steckt. Und meine Lieblingsgeschichte ist natürlich die absurde Situation, dass man eine Landesgrenze überquert auf dieser Piste, was an und für sich ja im Europa vom Jahr 2023 nicht so eine Wahnsinnserrungenschaft sollte sein. Aber das hat zur Folge, dass Pistenarbeiter, die von der Armee gestellt werden, nur dürfen, wenn sie Schweizer sind, auf Schweizer Boden arbeiten und die Italiener auf der anderen Seite und auf der italienischen Seite, weil man sich nicht können einigen konnte, weil man kein Abkommen können schliessen. Das heisst, also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn jetzt am Sonntag einer von diesen Pisten-Soldaten, die den Hang berutschen und so, wenn der zu weit rutscht, dann marschiert er eigentlich in Italien ein, aus Versehen. Was passiert denn?
Dann gibt es im Stil von Mani Matter in einer Saalschlacht im Leuen zu Nottiswil, was der Wilhelm Telm aufgeführt haben. Eben genau die Saalschlacht, die nachher mit Schaufeln und Pickeln voneinander losgehen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob dann,
also ich hoffe, es ist nur das.
Also eine üble Grenzverletzung, das wäre noch etwas. Ein Konflikt bricht aus. Ich meine, in der Ukraine würde die Zeit stillstehen wahrscheinlich, wenn plötzlich alle auf das Matterhorn schauen würden, dass dort italienische und Schweizer Armeeangehörige mit Schaufeln aufeinander losgehen. Und niemand weiss Rat.
Ist das eigentlich ein Trick von uns? Weil der Schweizer Teil ist ja oben. Also das heisst, unsere Armee könnte in der Theorie mit Schwung kommen. Und die Italiener stehen unten und denken, was kommt denn da? Und ehe sie sich versehen, haben wir Mittelmeer Zugang.
Also du träumst vom...
Nein, träumen von gar nichts. Nicht falsch verstehen. Es ist ein Geisterspiel.
Dass man sich dort die Region Norditalien mindestens mal zusammentun mit denen und fragen, wie wäre es denn, wenn wir statt. Ja, wir hätten den Mittelmeer
Zugang. Das wäre erfreulich. Mehr Zugang, das fehlt uns ja wirklich schmerzlich, finde ich.
Ja.
Das würde uns gut tun, glaube ich. Ein bisschen nochmal.
Mehr zu
weltoffener
sein schön, ja.
als Schweiz. Es würde uns nicht schaden. Und ja, das Tessin wäre nicht so allein. Aber das. Ja.
Und in Italien wären wir einfach da froh, wenn unsere Ingenieure in Zukunft würden schauen, dass die Brücken auch heben.
Wow.
Das ist ja dort Region Mittelmeer, Genua passiert, ja, oder? Also eine Brücke, die eigentlich noch Jahrzehnte hätte stehen sollen.
Ich glaube, man hätte dort aber schon auch rechtzeitig können schauen, dass sie. Also das Missmanagement, weiss jetzt nicht, ob es Ingenieurskunst war im Endeffekt, oder?
Gehört irgendwie dazu, dass man dort auch Maintenance einschliesst, also ja, der Unterhalb von denen, die man dann verpasst hat. Gut, jetzt haben wir irgendwie...
Jetzt sind wir völlig falsch abgebogen. Eingefädelt, ja, würde man in der Skisprache sagen, wobei in einer Abfahrt einfädeln willst du nicht, weil dann fliegst du den queren Weg ins Fangnetz. Das ist keine gute Idee.
Vor allem dort nicht, wo du nie weißt, wo du nachher Land ist. Also, genau. Du könntest ja in Italien landen. Was ist denn das, wäre meine nächste
wo
Frage.
Wo muss ich Spital?
Start in der Schweiz, Ziel in Italien. Es gibt ja auch schönes Preisgeld dort. Ich glaube, was ist das?
60.000.
Wenn beide Abfahrten gewinnst, ja, kriegst du 50.000 Bonus.
Genau, also dann kommst du 60.000 pro Sieg, macht 120. Plus noch 50.000 Bonus. Und für einen Sieg kommst du auch noch, oder zu dieser Siegprämie kommst du auch noch Gutschein für eine Besteigung vom Matterhorn über. Jetzt ist die Frage, wenn beide mal gönnst,
kriegst du zwei.
Musst du zweimal rauf und dann darfst du jemanden mitnehmen.
Das ist jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, die man dann ja hat als Sieger, zu sagen, ja gut, die Gutschein, das ist etwas für meine Verwandtschaft. Dann können die sich dort Zähne ausbeissen an dem Hügel.
Ja, also, ja,
das muss man ja dann nicht. Also, finde ich jetzt ein bisschen zumutig.
Ich meine, es ist ja.
Tönt so, als ob das ein Nachmittagsausflug wäre, auf das Matterhorn rauf zu kraxeln. Ist aber immer noch, das ist Alpinismus, oder? Man muss sich ausrüsten. Du kannst jetzt nicht mit den Adiletten da rauf schlarpen und das Gefühl, es passiert
nichts. Solltest du es nicht versuchen, nein. Ja. Was ich übrigens gelernt habe, hat mir ein erfahrener Bergführer kürzlich erzählt, wenn am Matterhorn mal ein bisschen deine Ruhe haben willst, musst du am 1. August raufgehen, weil dann die meisten Bergführer nicht arbeiten. Und dementsprechend, das Problem ist, dann ist eher die zweite Garde Bergführer dran. Hat mir mindestens der Bergführer erklärt, der sich natürlich zu den ersten Garten dürfen zählen. Dann kommen eher die dann und von denen gibt es weniger. Dann hast du ein bisschen Platz in den Hütten, kannst wahrscheinlich bist mehr für die allein am Matterhorn. Also Geheimtipp, 1. August raufgehen.
Gut.
Viel Glück. Wir haben den Gutschein, ist ja eigentlich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Das kann man, also wenn jetzt so der Dominik Paris gönnt und seine Südtiroler Verwandten eine Freude machen will, ja, wer weiß, warum nicht?
Gut. Und meine Frage war ja eigentlich, was passiert, jetzt weiss ich, wie viel das ich gewinne. Also 2x 50.000, nein, 2x 60.000 plus 50.000 Prämie. 170.000 Franken zahlt, Fiss aus, glaube ich. 170.000 Franken. Jetzt ist das aber auf italienischem Boden das Ziel gelähmt. Also der italienische Steuerfolger könnte sagen, halt, da verdient.
Halt wird in Lire umgerechnet. Einfach so.
Wenn wir mal Summe einbehalten gibt. Zuerst, dann rechnen wir es ab. Was dauern kann, erfahrungsgemäß bei den Italienern, bis man da wirklich einen Steuerbescheid hat, nachher, was dann heisst, ja, aus folgenden Gründen, unten aufgeführt, Paragraph 1 bis 8, müssen wir das meiste, also eigentlich alles, einbehalten, bis wir sicher sind, dass da keine landschaftlichen Schäden erfolgt sind durch die Abfahrerei, die ihr ja inszeniert habt, weil der Start ist ja bei euch gewesen. Also das behalten wir jetzt wie ein Depot zurück. Selbstverständlich die Gucci aufs Matterhorn rauf, die könnt ihr haben, die wollen wir nicht. Können wir auch selber ohne Gucci da rauf. Da haben wir es. Was ist denn mit dem?
Also, ja, das ist eine sehr gute Frage.
Gibt es
ja
sonst nicht? Oder gibt es das sonst?
Sehr gut.
Dass wir irgendwo ein Rennen haben, wo im einen Land gestartet wird dann im anderen Land
aufgeführt. Das weiss ich nicht, aber es wären 342 Millionen italienische Lire gewesen, das Preisgeld.
Das gibt keine Lire mehr.
Nein, ich weiss, aber es hat mich Wunder genommen. Ah. Also, es gibt immer noch Währungsrechner, wo man offenbar kann Franken in Lire umrechnen kann.
Vielleicht lässt sich die so abspeisen.
Müsste man versuchen. Also dann,
ja. Kofferweise
350 Lire. Millionen. Das ist ein Wahnsinn. Schon nur wegen dem wäre es schön. Das weiss ich ehrlich gesagt nicht, wie das nachher steuertechnisch ist. Aber ich nehme schon an, dass der Austragungsort entscheidend ist. Oder vielleicht ist es 50-50. Was natürlich clever ist, das ist wie sozusagen, wie wenn die Heiratsstrafe umgehst, indem du einfach nicht heiratest. Dass zwei Rennen gönnst. Aber ein Rennen versteuerst du vielleicht in Italien und eins in der Schweiz oder jeweils die Hälfte halt. Und dann gehst du gerade nicht in die höhere Progression.
Ja. Progression, ja. Gut. Was ich jetzt fragen?
Du bist hoch interessiert an dem Steuerthema. Man muss sagen, du ins Spiel gebracht hast.
Absolut.
Ja.
Aber mir geht es eigentlich mehr um Massnahmen. Amüsieren mich, jetzt würde ich das dort aufmarschieren. Und die haben ja auch schöne Uniformen, die Guardia di Finanza mit diesen schönen steilen Hüten. Kommen sie dort, den Alfa Romeos, weiß nicht, kommen sie mit denen dort rauf?
Wahrscheinlich also. Schon Winterpneu, nicht?
Na gut. Ja, Alfa ist im Moment ein bisschen.
Wahrscheinlich gibt es, ja, sie kommen ja nicht mit dem Formel 1, der Formel 1 Version von dem Alfa.
Was war denn vorher gewesen? Man hat jetzt diskutiert und was mal nicht gefahren wegen dem Wetter, letztes Jahr, glaube ich. Aber man hat das Gefühl gehabt, jetzt das Grundrauschen wegen dem Anlass in Zermatt. Ist das auch um den Gletscher gegangen oder was ist das Problem gewesen? Grundsätzlich einfach die Umweltdiskussion? Oder?
Ja, die wird ja immer geführt, wenn es um Skirennen geht. Verständlicherweise irgendwo. Weil Skisport per se nicht nachhaltig ist. Also, ich glaube, das kann man so sagen. Also Wintertourismus an und für sich, das kommt ja dann noch dazu. Es ist nicht so, dass die einzigen Leute sind, die 50 Abfahrer und dann die Woche darauf die Abfahrerinnen, die in diesem Zermatt Ski fahren. Sondern es gibt noch ganz viele andere Hunderttausende, die in der Schweiz, in Österreich, in Italien, in Frankreich, in den Alpen auf der Ski unterwegs sind, die jetzt auch dazu beitragen, dass die Natur leidet. Man ist also im Skisport logischerweise immer so, ja, so ein bisschen, man muss ein bisschen den Kopf herheben, habe ich das Gefühl. Und der Weg dort müsste sein, dass man aufzeigt, was man macht und dass man etwas macht. Ich glaube, man muss sich schon überlegen, zum Beispiel im Weltcup-Zirkus müssen wir wirklich zweimal über den Atlantik in die USA fliegen. Das hat der nicht mehr ganz so neue Vizepräsident Johann Elias ja durchgedrückt, das wird man dieses Jahr wieder machen. Das, es bringt eigentlich niemandem wirklich etwas. Ich verstehe nicht ganz, warum man nicht, wenn man schon denen ist und wenn man mehr Rennen in den USA fahren, warum fährt man sie dann nicht im Anschluss an die erste Tranche? Also man wird dann nachts ermatt, werden die Männer und dann auch die Frauen nach ihrer Runde irgendwann übergehen. Dann wird man Ende November, Anfang Dezember in Nordamerika fahren. Warum verlängert man nicht einfach den Abschnitt, statt dass man zweimal geht? Das ist ein ganz simples Beispiel, von denen gibt es ein paar. Oder auch das Fluorwachs-Thema, das ja jetzt im Moment für Schlagzeilen sorgt, weil Ragnhild Mowinckel, die Norwegerin mit dem fantastisch auszusprechenden Namen, disqualifiziert worden ist, weil ihr Fluorgehalt zu hoch war im Wachs.
Zahnärzte wären froh.
Genau, richtig. Wo man sich natürlich dann auch streiten kann. Ja, welchen Effekt hat es jetzt, wenn Weltcup-Skifahrer super fahren, sozusagen, wenn parallel dazu Millionen von Skifahrern auf der Welt oder eher Hunderttausende von Hobby-Skifahrern auf der Welt, Langläufer, immer noch mit der alten Technologie sozusagen unterwegs können sie und das ja logischerweise niemand überprüft. Oder? Also es sind so,
ich dürfte das. Wenn jetzt theoretisch würde.
Kommst du es immer noch über?
Der Wachs, der hat
der Wachs vor dir. Ja, noch.
Ja gut, das ist ein absoluter Blödsinn in dem Fall.
Und, also du solltest mit ungewachsenen Ski in dem Fall sozusagen fahren.
Ja, nein, entweder, also wenn die eine Vorbildfunktion haben sollen, dann musst du das nachher auch umsetzen auf der nächsten Ebene. Also der Breitensportler, für was braucht der Wachs überhaupt? Ja, dass er den Schnee in den Klumpen am Ski klebt, ja, verstehe ich. Aber es wäre ja für den Breitensportler, vor allem auch für Spitäler, Versicherungen besser, wenn die möglichst langsam fahren würden, statt möglichst schnell. Also, ja, wenn wir den Wachs abschaffen, sollen sie sich mit diesen Klumpen umeinanderschlagen, die sich bilden unten am Ski, wenn es neu Schnee ist. Habe ich auch schon erlebt, in der Skischule übrigens. Keine Ahnung von Wachs. Einfach die gelben Unterseiten dort plötzlich, ja, halben Meter Schnee dran geklebt. Ja. Dann merkst du es, für was du Wachs brauchst. Nur, also, das würde wahrscheinlich auch anders gehen, oder?
Ja, also, das geht ja anders. Es geht ja anders. Ah. Aber du kontrollierst logischerweise nichts bei den Breitensportlern. Also, ja, dort hast du das Gefühl, es ist also eine PR-Massnahme, fast. Eigentlich ist es das Richtige, aber steht Aufwand und Ertrag wirklich im Einklang, statt dass man einfach sagt, man steht den anderen Wachs. Also, den anderen Wachs gibt es einfach nicht mehr, fertig. Das wäre dann eigentlich der richtige Schachzug.
Das wäre aber möglich. Man kann gleich noch wachsen, ohne dass man den Flurzusatz drin hat. Also dann geht man bei der Ragnhild Mowinckel nachschauen. Der ist noch auf dem Gletscher passiert, glaube ich. Bis das eingesickert und durchgesickert ist, bis zu unserem Grundwasser geht es. Wie lange? Sagen wir mal 50 Jahre zum Beispiel. Weiß es nicht. Während die breite Masse nachher irgendwo auf der Lenzer Heide oder in Sölden, oder nein, nicht in Sölden.
Die fahren sie auch.
Ja.
Aber du hast
auch wieder sagen. Einfach die ja, nicht auf der Gletscher sind, dort fahren Hunderttausende umeinander mit dem Fluorwachs. Und die laben wir. Aber Frau Mowinckel auf dem Gletscher, die laben wir nicht. Macht irgendwie keinen Sinn.
Frau Mowinckel tut mir leid, muss man sagen.
Dann müsste man eher sagen, gut, dann stoppen wir die breite Masse, nehmen denen den Wachs weg. Aber die Rennfahrer, das ist ja nur eine Handvoll, lassen wir die.
Ja, nein, man kann ja. Ist ja sinnvoll, dass man wegkommt, ganz generell, vom Fluorwachs.
Und wie will man das jetzt der breiten Masse verkaufen?
Eben, das weiss ich auch nicht. Darum machen wir das nicht. Das können Sie im Breitensport-Podcast, wo wir sicher gleich lancieren. Können Sie denn dort besprechen? Ich würde sagen, spannend wird es, wie gut gewachsen ist, auch in Bezug auf den Matterhornsprung. Das soll bis zu 70 Meter weit gehen. Der Franz Heizer, der mit dem Europacup-Team schon unterwegs war, ich glaube im Super-G-Training dort drüber ist. Und dort
Schweizer, er ist selber drüber?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob er selber drüber ist, aber seine Schützlinge mindestens sind drüber. Und sie ist schon 50 Meter weit gespickt auf einer Super-G-Strecke, also bei einer Abfahrt, wo das Ganze noch ein bisschen schneller ist, müsste es dann entsprechend weitergehen. Sind wir gespannt. Könnte spektakulär werden.
Wenn das Wetter gut bleibt.
Wenn das Wetter gut ist, genau. Und da damit zu, jetzt kann ich mal sagen, erfreulicheren Themen, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Wir müssen noch mal kurz über Fußball reden. Zwei Themen. In der Premier League haben sie geshootet. Also stimmt eben nur zum Teil. Weil im Moment wird ganz viel Fernsehen geschaut. Dort.
Sehr viel Fernsehen geschaut. Am Wochenende schon, Montagabend auch noch. Tottenham gegen Chelsea. Rekordverdächtig, 5 Goal annulliert aufgrund von verschiedenen Massnahmen und Faulen, was sie was. Und ich glaube, 10-mal der VAR eingeschaltet und bemühen müssen. Insgesamt 11 Minuten nachgespielt in der ersten Halbzeit und netto Spielzeit irgendwie 20 Minuten.
Oder so. Etwas so. Also 12 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt gewesen. 23 Minuten ist der Ball gerollt, scheinbar. Also von, jetzt müsste man rechnen, 57 Minuten hat man 23 tatsächlich gespielt. Den Rest hat man Fernsehen geschaut, sich pflegen oder sonst wie, ist man sich an die Gurgel gegangen. Es ist ja generell eine ziemlich ruppige Angelegenheit.
Es hat zwei rote Karten gegeben.
Genau.
Beide für Tottenham.
Was die natürlich erfreut, obwohl...
Naja, gut, unsympathisch ist mir Tottenham, seit der Anstöte ist nicht mehr. Aber ich bin natürlich als Chelsea.
Ja. Eben, genau.
Nicht verwöhnt in letzter Zeit, dass der Jackson 3 Goal geschossen hat. Hat mich überrascht. Genauso überrascht wie ihn selber auch. Und vorher hat er für 2 Goal, glaube ich, wie viel Spiel gebraucht. Und jetzt hat er in relativ kurzer Zeit 3 Goal geschossen.
Die anderen 2 weniger sind. Ist ja nicht mehr ganz so schwierig, das muss man fairerweise sagen.
Nein, sie haben sich dort irgendwo in den Ecken reinmanövriert, in der Premier League. Wo ich mich frage, wie sie da aus dem Gurkenglas wieder rauskommen. Ehrlich gesagt, also die haben zum Teil mit der roten Karte in super Zeitlupe gesehen, sieht natürlich immer wahnsinnig schlimm aus. Und dann haben sie wieder faul, wo sie auch nicht dürfen eingreifen, weil der Wart darf nur eingreifen, wenn es um eine rote Karte geht. Also, da muss man ganz genau aufpassen. Das verstehe ich auch nicht, dass man sich nicht mehr Möglichkeiten lässt. Und die grundsätzliche Diskussion, die es auslöst, habe ich mir ein bisschen überlegt, letztes Wochenende, aufgrund vom österreichischen Göpp-Spiel, das ich auch genossen habe, GAC 1902 gegen Sturm, beides Ägypten aus Graz, hat es ein Handspiel gegeben, das haben sie relativ cool abgehandelt. Also der Reporter hat gesagt, das war ein Handspiel und da ist aber nicht viel passiert. Da hat er nachher noch die Erklärung nachgeliefert, ja, wahr gibt es bei uns in dem Wettbewerb erst, weiss ich was, ab Viertelfinale oder so, jetzt einfach noch nicht. Aber man hat sich mit dem abgefunden. Es hat kein grosses Hullabaloo gegeben. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, wie es früher war. Aber wenn man es erfahren hat, hat man sich schnell über den Schiedsrichter aufgeregt. Blind, taube Nuss, Armleuchter und so weiter. Aber nachher war es irgendwann wieder gut gewesen.
Also hey, stimmt das also wirklich?
Mit dem, gut, wir Experten für Übertreibung und Zuspitzung haben es einen Tag länger, sagen wir mal, ausgewalzt, um genau erfahren können, wer da was gemacht hat oder eben auch nicht. Aber man hat sich irgendwie damit zufrieden gegeben, dass der Mensch halt Fehler macht. Und das will man jetzt bei dem VAR irgendwie nicht mehr einsehen, obwohl es auch der Mensch ist, der meistens Fehler macht und nicht die Maschine selber. Also ich könnte sagen, dem Karren vertraue ich, ja. Aber der, der fährt, nein, dem nicht. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Und in England sind es jetzt tatsächlich so weit, dass es immer mehr Stimmen gibt, die sagen, schauen, wenn wir das nicht herbringen, dann sind wir so schlimmer dran als vorher. Weil, ich bin nicht sicher, aber das sind einmal die Argumente.
Ja, das kann ich ja nachvollziehen. Also, ich finde es einfach jedes Mal aufs Neue wieder. Und wir reden da, ich habe das Gefühl, auch 2 Wochen drüber und ja, sagen immer das Gleiche. Nämlich, es ist erstaunlich, wie es der Fußball geschafft hat, die Videobeweistechnologie dermaßen zu verdadeln, während es dann die meisten anderen Sportarten einigermaßen vernünftig herbekommen. Logischerweise haben auch die zwischendurch mal eine Diskussion, ob es jetzt im Hockey oder im American Football oder wo auch immer ist. Im Tennis ist es normalerweise schwarz und weiß. Das ist klar, das ist wie die Offside-Linie, die man zieht, wo man ja in England es auch geschafft hat, mal die falsche Linie zu ziehen, beziehungsweise nein, man hat, glaube ich, die Linie richtig gezogen, aber den falschen Entscheid im Kopf gehabt. Beim Luis Diaz ist das gewesen, von Liverpool, vor
Liverpool
2 Wochen oder so, ja, wo man ein wunderbares Goal aberkannt hat.
Also es ist zum Missverständnis gekommen, der VAR hat gemeint, der Schiedsrichter hat das Goal gegeben und der VAR hat nachher gesehen, das ist gar kein Offside, also check complete, spielen weiter.
Genau.
Und dann haben sie nicht mehr können eingreifen, weil sie natürlich sich selber auch Knüppel zwischen die Füße werfen. Also wenn einmal weitergespielt wird, darf man nicht mehr eingreifen.
Genau, also die Notbremse hat man dort nicht mehr.
Die Regelbehörde von der FIFA, wo ich mich eh frage, wer muss denn auf die hören? Also, eigenständige Liga könnte ja sagen, ja, empfehlen ihr, was ihr wollt, wir machen, was vernünftig ist.
Das
ist ein anderes Thema.
Ja,
bitte. Aber dort ist es ein Missverständnis gewesen, aber eigentlich ein menschliches Versagen.
Ist es ja immer.
Maschinen kannst du ja nicht verantworten.
Ist es ja immer, aber der Punkt ist ja, dort muss man sich überlegen, kann man die Leute irgendwie besser schulen, weil eben an anderen Orten funktioniert. Also ich meine, und zurück zu in einer Zeit ohne Video Assistant Referee. Also wenn man sich anschaut, dass jeder Trainer ab einer gewissen Liga, also in Deutschland, England, schon in der unteren Liga, ein iPad auf der Trainerbank hat, wo er sofort vom Assistent vorgespielt bekommt, die letzte Sequenz, wo logischerweise dann auch warnen kann, ob jetzt da einer zum Beispiel mit der Hand am Bauch könnte sein oder nicht. Also der Sekretär zum vierten Offiziellen erklärt ihm das. Zuschauer auf der Tribüne das Gleiche, die haben auf dem Handy, ja, du hast immer irgendwo einen, der ein Pay-TV-Abo hat, der zurückspult und dann auch triumphierend rumzeigt, sieht er, es ist im Fall Penalty oder nicht. Also, und dann bist du wieder an dem Punkt, dass der Schiedsrichter der Einzige ist, der das Hilfsmittel nicht hat. Ich glaube, wir drehen uns dort im Kreis. Die Frage ist nur, was will man eigentlich erreichen? Und wenn man sich sagt, man müsste die klaren Fehlentscheide rausbekommen, ist das ein guter Ansatz. Ich glaube, man muss mittelfristig zum Schluss kommen, dass man sagt, okay, look, es ist recht schwierig. Wir geben den Trainer die Möglichkeit, dass wenn sie finden, da muss man noch einmal drauf schauen, dann dürfen sie eine Challenge machen. Das muss man dann irgendwie organisieren, wie genau das soll funktionieren. Zum Beispiel, wenn man dann zu Unrecht challenged eine Auswechslung verliert. Man hat ja mittlerweile sowieso extrem viel Wechsel, die man machen darf. Mit diesen fünf, dass man dann halt, wenn der Herr Tuchel falsch challenged, dann hat er halt nur noch vier. Ja, dumm gelaufen. Dann könnte man bei den Footballer zu etwas abschauen und sagen, in den letzten 10 Minuten muss die Challenge gleich irgendwie von einer neutralen Stelle kommen, dass es nicht missbräuchlich passiert und man einfach noch am Schluss potenziell den endgültig entscheidende Szene Challenge damit challenged ist. Ja, müssen wir dann auch aufdröseln. Aber jetzt, wo schon nur immer die Frage hast, und das ist ja Teil vom Ärger, also der Schiedsrichter, der etwas anschaut und der entscheidet, ist das eine. Aber zuerst checkt ja mal der Videoschiedsrichter irgendwo. In Deutschland ist es in Köln, in einem Kauer. In der Schweiz ist es in Volkertschwil. Ich weiß gar nicht, wo sie in England sitzen.
Bletchley Park wahrscheinlich. Ah nein, dort haben sie andere Sachen abgehört. Da haben sie Stockton Park.
So. Ach so. Genau. Da muss ich dann zuerst mal entscheiden, sollte sich der andere das jetzt anschauen oder nicht? Dort fängt es dann schon an, wo es wahnsinnige Unterschiede gibt. Und der eine sagt, ja, das ist jetzt klar genug, erwartet dann auch im Prinzip, dass er seinen On-Field-Entscheid umschmeißt, wenn er Böder gesehen hat. Der andere sagt, ja, wäre gut, würdest du das mal anschauen.
Finde ich wahnsinnig schwierig.
Sagen, die handelnden Personen könnten Coaches sein, die sagen, Schiri, schau dir das bitte an, dann schaut man sich das seriös an. Dann ist nachher auch fertig mit Reklamieren. Und schnell entscheiden müssen sie auch dort. Weil klar kannst du dann auf dem iPad vielleicht noch schnell schauen. Gleichzeitig, sobald das Spiel wieder läuft, ja, hast du den Salat. Also dann die Regeln müssen wir wahrscheinlich beibehalten, dass bei schneller oder bei Spielfortsetzung Challenge verfallen ist. Wir hätten Lösungsansätze, man kann es so sagen.
Teilweise, ja. Gut, den Österreichern ist nicht zu helfen, die haben wahrscheinlich auch kein Netzwerk dort. Also, die können sich schon zufrieden geben damit. Ja, du hast halt die Schiedsrichter, hat sich geirrt. Machen wir weiter. Ne?
Es ist eigentlich die gesunde Herangehensweise. Ich glaube einfach nicht,
dass das funktioniert. Was kannst du garantieren? Wenn du jetzt schaust, mit wenigen Ausnahmen, die Offside-Entscheide, die sitzen eigentlich. Also du hast die kalibrierte Linie, du siehst, ja, der ist vorne gestanden. Wenn sie nicht gerade pennen, wie dort beim Luis Diaz, und dann haben missverstanden, das funktioniert. Schwierig wird es aber auch, faul im Spiel sind, im Strafraum, was da zum Teil an Varianten hast, was jetzt ein Foul ist und was nicht. Also da siehst du zum Teil, sie lassen sich fallen, dann ist das Argument, ja, ist aber leicht berührt worden. Dann sagen sie in Deutschland, ja, das ist bei uns ein Foul. In England sagen sie nie ein Foul, kann aber dort eine Penalty geben und dort nicht oder umgekehrt. Also das ist so unfassbar ohne Linie, dass man sich sagen müsste, ja, soll man es nicht einfach bleiben lassen? Weil, was ist denn ein schwerer Irrtum zum Teil, wenn der eine schon sagt, ja, für mich keine Penalty. Für mich schon, dann ist auch der Irrtum der gleichen Logik unterstellt. Oder? Also sagen muss ja gut, also, wenn es für dich nicht so schlimm ist und für mich schon, was ist denn die Wahrheit? Interpretationssache,
ja, Wahrheit,
dann wird es schwierig. Und da fangen wir gar nicht an von den Handballs, oder? Also Hands. schwierig finde. Das ist der Fall gehabt, zum Beispiel Arsenal in Newcastle. Das 1-0 für Newcastle. Zuerst mal der Ball, hast du nicht gewusst, ob er draussen ist. Ganz in der Ecke gefahren draussen. Gut, das kannst du nicht auflösen.
Ich glaube, man hat es aufgelöst.
Ja, gut, oder? Aber du hast nicht wirklich die Sicht, die müsstest
du siehst,
Vogelsicht, die gerade oben runter müsstest haben. Und den Winkel hast du einfach nicht gehabt. Das kannst du interpretieren, einmal so. Aber nachher ist es faul im Spiel gewesen, zwei Offside-Möglichkeiten. Und am Schluss hast du sagen, ja, das müsste eigentlich, dürfte eigentlich kein Goal sein. Jetzt haben sie aber einen Weg gefunden, um das Goal zu geben. Also, die Experten in England haben gesagt, das Foul, der Joel Linton von Newcastle, mit zwei ausgestreckten Armen in der Luft, der Gabriel von Arsenal umgestoßen hat, von hinten. Dann haben sie gesagt, das wäre auf jedem Meter von außen auf dem Feld wäre das ein Foul. Und da im Strafraum ist es kein Foul. Haben sie nicht zurückgenommen. Irgendeiner hat gesagt, ja, ist für mich nicht ein schwerwiegender Irrtum. Also, ja, wo setzt sich da wirklich der Hebel an? Es wird schwierig. Also, Offside funktioniert, der Rest funktioniert nicht. Mit Challenge könntest du machen, ja. Meine Frage ist, wenn du den VAR wirklich abschaffst, dann gibst du dich nachher quasi wieder zufrieden mit den Offside-Entscheiden, die dann keine sind. Also, dann wäre es im Fall vom Diaz-Goal dort nicht darum gegangen, dass der im Keller pennt, sondern dann hättest du dich einfach damit abgefunden. Jeder hat es gesehen nachher, das war gar kein Offside gewesen. Aber der Mann dort hat sich falsch entschieden. Findet man sich damit ab, dann, wie man es früher gemacht hat?
Gute Frage.
Wenn er früher ist alles besser gewesen, das wissen wir als reaktionäre Kräfte. Aber heutzutage sieht es ja jeder. Gut, die nöscht sich nicht, weil sie, wie gesagt, nur ORF haben und kein Internet und nichts. Aber es sieht es bei uns jeder. Also es sind nicht mehr die gleichen Verhältnisse. Wenn man dann einfach im Stadion hat man sich aufgeregt oder nicht aufgeregt und die es daheim dann im Fernsehen gesehen haben, irgendwie am Montagabend noch, zwei Tage später, haben keine Rolle mehr gespielt.
Ja.
Das gibt es heute aber nicht mehr. Heute ist alles live und übertreibt.
Eben, darum kommst du nicht drum herum. Du kommst nicht drum herum.
Ich glaube, nicht einmal die Engländer können sich dem entziehen.
Oder nicht einmal die Engländer, nein. Denen traue ich aber zu, dass sie es tatsächlich dann irgendwann herbekommen, dass es einigermaßen konsistent ist. Vielleicht muss man dann gleich den Schiedsrichter einfach dazu bringen, zu schauen. Wirklich immer zu schauen. Was auch wieder Probleme mit sich bringt. Vielleicht so wie im Rugby, wo der Schiedsrichter ja auf der Anzeigetafel, wir haben ja ganz viel Rugby-WM geschaut in den letzten Monaten, wo man zum einen interessanterweise Kommunikation zwischen, also es heißt dort TMO, zwischen dem Videoassistent und dem Schiedsrichter gehört. Also man hört, was die miteinander reden, was auch schon. Ich finde, Transparenz zuträglich ist. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man das im Fußball nicht sollte möglich machen sollte. Es gibt ja dann zum Teil im Nachhinein, also die Engländer machen es dann zum Teil im Nachhinein zugänglich. Und dann kann im Prinzip das ganze Stadion mit dem Schiedsrichter zusammen auf der Anzeigetafel die Szene noch einmal bewerten. Also warum eigentlich nicht?
Und die müssen ja auch in Realtime entscheiden, oder? Es geht dann nicht immer um gelbe Karten, was 8 Minuten, 10 Minuten Zeit haben, um zu schauen, ob das eventuell eine rote ist, sondern die müssen zum Teil aus den Scrums raus, aus den Gedrängen raus, wenn es einen Try gibt, sofort entscheiden, das anschauen. Die sind in der Lage, um das zu machen, in Realtime.
Warum soll das Fußballschiedsrichter nicht schaffen?
Vielleicht ist das, der heisst ja Television Match Official, da ist also kein Hint, dass das nur ein Assistent ist. Und die VARs sind ja alles Video Assistant Referee, der ist vielleicht einfach verrückt, dass er nur ein Assistent ist und nicht selber auch ein offizieller Richtiger. Und darum sagt er ja, wieso soll ich da aufmerksam sein? Der
spannende ist Gedanke. Spannende Gedanke.
So einfach.
Die Zeit ist schon fortgeschritten, darum, wenn wir das noch kurz anschneiden, das letzte Thema, das wir uns aufgeschrieben haben.
Spannend, auf jeden Fall, ja.
Also komm.
Dortmund.
Ach, jetzt haben wir 17 Match lang nicht verloren. Und dann kommt Bayern und wir reden davon bei Borussia Dortmund. Jetzt, das Mal, gibt es ein Match auf Augenhöhe. Der Aki Watzke hat von einem 50-50-Spiel geredet, wo wir werden erleben. Man kann die Bayern endlich mal kutzeln. Dann fehlt Joshua Kimmich sogar noch, wo man das Gefühl hat, das könnte jetzt ein Trumpf sein. Die Dortmunder haben dann vergessen, dass ihnen der Emre Can fehlt. Und dafür der Herr Özcan und der Herr Sabitzer im Zentrum haben müssen spielen. Aber jetzt sind wir schon zu tief drin. Am Schluss auf einmal steht es 0-4 und Dortmund ist nach einer Viertelstunde eigentlich schon abgefertigt gewesen. Zahn gezogen, adieu, merci. Was ist los?
Ruckzuck.
Was ist das für ein Komplex?
Ja, das ist eine Blockade. Wie vielleicht die Schweizer Hockey-Nazis gegen Deutschland hätte, ich weiß nicht. Nicht so ausgeprägt. Aber irgendwie merkst du einfach, die Bayern können auch machen, was sie wollen. Also die haben die auseinandergespielt von Anfang an. Gut, haben auch der Sané, was der im Moment zusammen spielt. So ein Technik, Tempo und Raffinesse. Beeindruckend. Aber das kann man eigentlich auch stoppen. Mindestens kann man es besser versuchen, was dort zum Teil
also Saarbrücken ist es gelungen.
Ja.
Am gut. Mittwoch. Ja. Und Dortmund am Samstag weniger gut.
Also, das 2-0 ist, glaube ich, Sané in der eigenen Hälfte mit einem Absatzkick den Konter eingeleitet hat. Nachher am Hummels einfach schnell mal vorbeigesprungen, Pass auf den Kane, weiter Pfosten. Sehr schön ausgeführt. Gut, der Hacktrick von Sané in der eigenen Zone vielleicht bemerkenswert gewesen, aber eigentlich, dass diese so ausspielen lassen. Ich glaube, die haben einfach die Hose voll. Auf Deutsch gesagt, weil sie wissen, die Bayern sind uns über. Die haben einfach etwas, was wir nicht haben. Das ist wahrscheinlich das Gen. Ja, das ist auch einfach für die. Die gewinnen ja jedes Jahr. Und die Dortmunder versuchen es und schaffen es seit, wenn nicht mehr, seit 2010 oder so.
Nein, nicht ganz. So Statistik vorhin gelesen, aber jetzt schon wieder verdrängt.
11 Mal hintereinander
Meistertitel. Aha, so. Meistertitel, ja. Nein, aber ja. Dortmund seit jetzt auch schon lange kein Land mehr gesehen gegen Bayern. Und vor allem, also, aus Bayern-Sicht muss man natürlich sagen, man darf sich von dem nicht blenden. Letzten Frühling hat man auch den Trainer gewechselt, vom Nagelsmann zum Tuchel. Tuchel Einstand gegen Dortmund, souverän gewonnen. Und dann war es auch, ja, sagen wir mal, ein Knurz gewesen. Es ist dann zwar im Meistertitel gemündet am Ende, aber ja, mit sehr viel Getöse rundum, Entlassungen. Und sicher nicht, dort hat sich jetzt der Trainerwechsel-Effekt nicht so eingestellt, wie man sich das erhofft hat, denke ich jetzt mal.
Aber wie viel Match hat jetzt der?
Ja, also ich meinte, Dortmund hätte etwa 17 nicht verloren gehabt, seit im Frühling. Also sprich, Tuchel ist natürlich
die 16 Match schon wieder weg sein.
Der müsste eigentlich schon lange wieder weg sein. Ja. Genau, also, es ist, wobei mir würde vor allem der Scholt Löw fehlen, der ein Assistent von Thomas Tuchel, der immer so leicht kummervoll schaut an seiner Seite. Das gefällt mir gut. Das wäre jetzt schade, wenn der schon wieder würde verschwinden. Wobei der Tuchel ja garantiert niemand anders wieder würde auftauchen und dann könnte man den Scholt Löw dort begutachten, das ist auch klar. Und wenn wir schon beim Herrn Tuchel sind, der hat sich ja am Wochenende eine ziemlich spektakuläre Auseinandersetzung noch geliefert mit allen abseits vom Platz. Also Dortmund scheint ihn auch gar nicht so herausgefordert zu haben, scheinbar, dass er sich am Didi Hamann und am Lothar Matthäus abgeschafft hat. Irgendwo noch bemerkenswert gefunden. Also hat ja schon einen Tag, zwei vor dem Spiel an der Pressekonferenz angefangen, wo er Lothar und Didi, ich glaube, er ist angesprochen worden auf sie, meine ich, dass sie keine Weiterentwicklung sehen bis im FC Bayern. Und er hat dann darauf geantwortet, er gesagt, ich bin ihnen beiden auch keine Weiterentwicklung. Was eigentlich nur eine schmucke Antwort ist. Hat sie aber bei dem nicht wirklich mögen belassen, sondern hat dann am Samstagabend vor dem Match, wo er zu Gast war, zum Interview vor allem gegen Lothar Matthäus dann geschossen, der auch im Stadion war und an einem anderen Ort beim Interview, aber beim gleichen Sender, bei Sky, nach dem Match wieder. Dort hat er sich dann relativ schnell verabschiedet und auch gar nicht mögen diskutieren mit dem Matthäus. Noch erstaunlich eigentlich. Also ich habe das Gefühl gehabt, also es nervt ihn richtig, was er sich anhören muss. Und zum anderen, irgendwo so ein bisschen Spass hat er schon auch daran gehabt. Also hat er so etwas Maliziöses gehabt, den er jetzt da richtig können einem mitzugeben. Seltsam.
Ja, tut mir ein bisschen armselig. Jetzt, die Bayern-Trainer müssen ja alle mit dem leben, dass sie permanent kritisiert werden. Also die sollten jedes Jahr das Triple gewinnen, alles andere.
Minimum.
Lange nicht. Man darf sich auch nicht einmal eine Niederlage im Pokal erlauben, was ich eigentlich auch schon abfinde, weil genau das macht sie aus. Umso mehr, wenn Saarbrücken gegen Bayern gewinnt. Eine richtige Sensation im Pokal. Wie schön ist denn das für den Fußball? Jetzt der Tuchel, der tut mir ja, maliziös, fast ein bisschen toxisch mit seiner Art. Also gut, ich finde es schon verrückt, dass man Didi Hamann mit dem Matthäus vergleicht. Also Hamann schätze ich sehr als Experte mit seinen klaren Worten und auch analytisch feinsinnig daherkommt. Der Matthäus, ja, ist halt der Matthäus. Ja. Ja. Wahrscheinlich auf seine Art auch erfolgreich, aber ich würde ihn nie in einen Topf werfen. Natürlich müssen sie die Bayern kritisieren, wenn die verlieren. Aber das kannst du auch anders nehmen. Ich glaube, der Nagelsmann war auch ein Stück weit verbissen gewesen, aber der hat das einmal geschafft, die Kritiker irgendwie einfach auch, ja, die müssen halt auch ihres Auskommen haben, die müssen etwas sagen und so weiter. Natürlich nicht einverstanden, aber so wie es der Tuchel macht, hast du wirklich das Gefühl, dem geht das wahnsinnig näher. Und der muss das dann so verarbeiten, indem er seinerseits versucht, da Konflikte zu schüren, wo er gar nicht gewinnen kann, wo er auch nichts nützt, weil er nur einen Haufen Energie vergeudet. Also ich finde, das sollte Tuchel ein bisschen einen Schritt zurück machen und da ein bisschen über dem stehen. Das gehört halt einfach auch dazu. Also ich meine, erst bei Bayern München, der war vorher bei PSG, war bei Chelsea, hat schon die Champions League gewonnen. Der weiss, dass man in so einem Verein einfach permanent kritisiert wird, wenn nicht das passiert, was die Leute von einem erwarten. Und das so an sich hergehen zu lassen, finde ich, ja, lächerlich ist ein zu grosses Wort, aber es irritiert mich, muss ich sagen, der Auftritt.
Aber es unterhaltet mich auch. Eigentlich ist es ja nicht schlecht, wenn... Gerade in der Bundesliga, wo man immer davor redet, ja, das Meisterrennen ist früh entschieden. Jetzt sieht es im Moment nicht danach aus, weil Leverkusen vor allem auch kräftig mitmischt und Stuttgart aus irgendwelchen Gründen aber auch noch rumturnt. Und Leipzig darf man auch nicht ganz abschreiben. Und wer weiß, Dortmund, wenn sie nicht gegen Bayern müssen, gewinnen sie ja ihre Match. Das Jahr scheint das bis jetzt nicht nötig zu sein. Aber der Knalleffekt, also auf den wartet man ja eigentlich die ganze Zeit. Darum finde ich es jetzt ein bisschen lustig, dass man sagt, ja, jetzt hat er da und hat das an sich angelassen und es geht ihm offenbar unter die Haut. Ja, selbst wenn. Ich hatte das Gefühl, er hätte irgendwie noch Spass daran, denen Schneuzen mal zu zeigen, dass er jetzt da der Trainer ist und jetzt gerade mal ein 4-0 auswärts gegen Dortmund angelegt hat und hat ihm dann viel Spass gewünscht dabei, das zu analysieren, die 180 Grad, wenn die anzulegen. Man muss dann sagen, Matthäus und Hamann haben das sehr souverän gelöst, indem sie selbstverständlich die Bayern abgefeiert haben. Führte dann auch keinen Weg daran vorbei. Aber eigentlich hätte das, ist doch das genau das, was man will. Trainer, der eben nicht sich mit irgendwelchen 0815-Phrasen begnügen, sondern sich durchaus auch mal einen vorknöpfen. Und wobei, da tappe ich mich jetzt. Er ist ja dann nicht unbedingt in die inhaltliche Auseinandersetzung gegangen mit den beiden, sondern hat es dabei belassen, eigentlich zu sagen, dass es ihm nicht passt. Und das ist es dann gewesen. Das muss ich leider jetzt zugeben an dieser Stelle, wenn ich mir beim Argumentieren zulasse. Aber das wäre eigentlich schön gewesen. So wie der, wer ist das gewesen? Der Herr Klaus bei Nürnberg, der gewisse Bekanntheit erlangt hat vor einem Jahr, zwei meine ich. Wo er über eine ballferne Zehner geredet an einer PK, wo ein Journalist mit ihm irgendwie wollte, über einen Match diskutieren und ihm eigentlich so gezeigt hat, dass er vielleicht keine Ahnung hat. Hat man auch darüber streiten, ist jetzt das angemessen oder nicht, aber das ist wenigstens eine inhaltliche Diskussion oder der Ansatz von einer inhaltlichen Diskussion, das ist jetzt da natürlich nicht. Das müsste noch besser machen, der Tuchel. Aber dann, gerne, jederzeit. Es ist ja, glaube ich, ist es der Trapattoni, der das gesagt hat, dass ich meine, Journalisten oder Fußballjournalismus in Deutschland Pressekonferenzen für ihn kein Problem. In Italien müssen sie sich dauernd erklären, wegen irgendwelchen taktischen Kniffen und warum und wie und was. Und da wollen sie einfach wissen, warum es Strunz nicht spielt. Was ihn ja dann auch irgendwann mal hat, aus der Haut fahren, wie wir wissen. Aber es ist auch so ein bisschen holzschnittartiger, das kann man so sagen.
Gehen wir zum Endspurt. Wir
müssen zum Endspurt.
Ja. Bitte.
Endspurt.
Im Endspurt gehen wir raus aus der Komfortzone, so wie der Luca Hollestein, der von der Zuger Ersatzbank zum HC Davos geht.
Guter Schritt, muss ich sagen. Ist ja aus der Region, ist ein Kur, der Luca Hollestein. Wird Nummer 1B in Davos, wenn man das so sagen will, im Moment noch hinter dem Sandro Eschlimann, der wo es klar Nummer 1 ist. Ein guter Schritt, dort das Tandem können aufbauen. Das ist ein Goalie, der grosse Perspektiven hat, wird sicher auch ziemlich in Bälde 50% mindestens von der Match spielen. Ein guter Schritt. Keine Idee, wie hinter dem Genoni, der Nummer 1 in den Hausnummern ist, Nummer 2 sein. Unbedingt. Jetzt sollte man NBA schauen.
Man muss.
Warum?
Man muss.
Erklär mir das.
Man sollte den Leuten nichts befehlen. Aber Es ist so, jetzt hat die Saison angefangen. Wir sind in der dritten Woche, wenn ich mich nicht täusche. Also alles noch ganz frisch in einer 82-Spiel-Saison. Und es sind die ersten drei Wochen von der Karriere von Victor Wembanyama. Das ist ein Franzose, an erster Stelle gezogen im Draft. Und da werden jetzt der eine oder andere sagen, ja, ja, das ist da wieder irgendwie so ein Rookie, der muss jetzt ein bisschen spielen. Stimmt nicht. Der Mann ist erstens 2,24 Meter gross, hat eine Spannweite von 240 cm. Und es ist das einzige Spektakel, das er aufführt. Er spielt in San Antonio, eine Mannschaft, die haben dann eben noch erstens einen Draft, also sprich, sind nicht so wahnsinnig gut, heisst, ist nicht wahnsinnig Spieler, wo man sonst seinen Enkel noch wird davon erzählen wird, vom Herr Wembanyama, aber werden wir unseren Enkel erzählen, das ist sensationell. Das ist Drei-Punkte-Wurf, der schon da ist, der blockt alles ab, der in Korbnähe kommt, hat ein gewisses Spielverständnis und wenn es dann muss sein, kann er auch aus der Hauptdistanz werfen. Also es ist alles da, es sieht alles spektakulär aus. Wenn ihr schon nicht aufsteht in der Nacht, das verstehe ich. In meinem Alter mache ich das ja auch nicht. Aber wenigstens die Highlights schauen, wenn man ja mal googeln und sich auf YouTube oder gerade direkt bei der NBA das anschauen. Unbedingt machen. Andere fragen sich hingegen, wie lange müssen wir noch Formel 1 schauen? Jetzt sind sie wieder gefahren in Brasilien. Ja. Ist jetzt nicht gerade zu einer Sensation gekommen.
Wäre eigentlich so spektakulär, aber im Moment musst du wirklich sagen, wie lange wollen die das noch durchziehen? Also mit der Überlegenheit, die Red Bull hat, wobei man dann sagen muss, ist es nur der Max, der immer gewinnt, oder ist es das Auto, weil sein Spezi, Sergio Perez, im gleichen Auto nicht einmal aufs Podest kommt, also im Rennen vom Kuma Malonso vorbeigekommen, ist dann schon mal vorbeigekommen, dann wird er zurückgeholt. Wahnsinn! Also das ist die Frage, die Langeweile, die darf nicht kultiviert werden. Ich glaube, die amerikanischen Besitzer müssen irgendwann sagen, da müssen wir etwas machen, weil das wird sich irgendwann niederschlagen in den Besucherzahlen. Aber der Amerikaner selber ist ja nicht dafür, dass immer Sport immer gleich gewinnt, im Gegenteil. Jetzt tippen wir noch schnell. Ja. Zuerst lösen wir auf. Sagen wir es besser so korrekt, wie es ist. Lösen wir es auf, was letzte Woche passiert ist. Wir haben tippt Basel-Yverdon.
Ja, du hast richtig getippt. 2-1.
Ist das wirklich wahr?
Du hast das Resultat erreicht. Eigentlich musst du deine Tippkarriere jetzt beenden an dieser Stelle. Ja, wenigstens 1-0. Also die Goal-Differenz hat bei mir auch gestimmt. Aber absolut. Hut ab. Ehre, wenn mir gebührt. Applaus. Euphorie, Begeisterung.
Müsste das eigentlich bestätigen, jetzt erst dann entfacht es die ganze Wirkung.
Oder? Also dann wenn wir schauen. Wir tippen.
Bleiben beim FC Basel.
Ja, ja. Also ich meine, jetzt müssen wir schauen, wie lange der Celestini-Effekt anhält. Das ist jetzt Spiel 3 von diesen 16. Servet daheim, empfohlen der FC Basel. Servet gut drauf. Zürich geschlagen jetzt am Wochenende. Überlegen gewesen. Fehlen aber Bedia und Stefanovic. Zwei gewichtige Absenzen. Was tippst
du? Also ich mute dem FC Basel zu, dass er sich unentschieden kann kämpfen dort. Und zwar ein 1-1.
Ein 1-1.
Für einen Sieg wird es wahrscheinlich nicht lange, könnte man fragen. Muss es aber auch nicht. Das positive Ergebnis ist da schon ein Unentschieden, würde ich sagen.
Also, wenn ich jetzt schaue, wie du den Falltreffer gelandet hast, müsste ich ja eigentlich mich auf deine Seite schlagen. Ich glaube aber... Nein, ich glaube, Servet ist dann gleich noch stabil. Ich glaube, Basel schleppt sich jetzt in die Nazi-Pause, wird aber... Also Basel geht übrigens den Verteidiger auch aus. Das habe ich jetzt extra nicht gesagt vorher. Nein, ich habe nicht daran gedacht, aber ich glaube, der Finn von Bremen ist jetzt auch gesperrt. Der Barisic fällt länger aus. Gomas ist... Wie lange ist der eigentlich noch gesperrt? Ich weiß es gar nicht. Hätte man vielleicht noch nachschauen vorher. Aber ich glaube, es ist am Schluss Servet, der da gewinnt. Und zwar 2-0, Servet.
Ja, mutig. Gegen mich zu wetten. Wird, wo man doch das weiss, so. Dass ich in der Regel so. Recht habe.
Pro und Konter.